sehr geehrtes Tagungspräsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Michael Müller und Hans-Gerd Marian, stellvertretend für viele Bekannte, die hier im Raum sind und wo ich auch persönlich seit vielen Jahren die Freude habe, mit Ihnen, mit euch zusammenzuarbeiten. Danke für die Einladung. Ich überbringe aber nicht nur die Grüße des BUND, sondern auch meinen persönlichen Dank, wie gesagt, für viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte gemeinsamer Arbeit für Natur- und Umweltschutz in unserem Land. Bundesebene gerade in den letzten Jahren deutlich ausgebaut im Hinblick auf die Transformationsbewegung, wo ja die Naturfreunde mit Michael Müller der zentrale Motor waren, auf die Anti-AKW-Bewegung, auf die Anti-TTIP-CETA-Bewegung, wo wir gemeinsam auf der Straße waren, um sichtbar für unser Anliegen zu demonstrieren, auch für die Unterstützung lokaler, regionaler Arbeit. Ich begrüße außerordentlich die Initiativen für einen fairen Nationalpark-Suchprozess in Bayern. Stichwort, dass der Steigerwald hier eine faire Chance braucht, weil er nun mal das bestmögliche Gebiet ist. Aber auch der Kampf um das Riedberger Horn und damit um die Erhaltung des Alpenplans, ein gemeinsames, zentrales Anliegen. Meine Damen und Herren, damit bin ich bereits ja mitten im Thema, dass es heute darum geht, das, was scheinbar gesichert erreicht worden ist, tatsächlich auch dauerhaft zu sichern. Denn vieles steht zur Disposition. Und dass wir aber uns nicht auf dem ausruhen dürfen, was wir gemeinsam erreicht haben. Denn wir haben weder national noch weltweit bei allem Einsatz, bei aller Unterstützung auch durch engagierte Politik, haben wir kein einziges unserer Ziele erreicht. Wir sind dabei, maßlos die Welt auszuplündern. Wir haben die Ressourcenverbräuche nicht verringert, sondern maximiert. Wir sind jetzt dabei, die Tiefsee als weiteres Ressourcenlager zu erschließen. Wir sind weiter aktiv beschäftigt an der Zerstörung unserer ökologischen Ressourcen, ob das in Brasilien ist, ob das in Südostasien ist, aber auch bei uns selbst. Wir gehen mit dem knappsten Gut, welches wir haben, mit dem Boden, so um, als hätten wir eine zweite Etage zur Verfügung. Erst am Freitag, also vor 2 Tagen, hat der Bundesrat beschlossen, die massive Erleichterung des Bauens in Deutschland von einem CSU-Abgeordneten durchgesetzt, ohne große öffentliche Diskussion, die jetzt erleichtert, dass an vorhandenen Baugebieten ohne entsprechende weitere Prüfungen, UVP, artenschutzrechtlich entsprechend weiter gebaut werden darf. Das alles natürlich begründet mit der Wohnungsnot. In Wirklichkeit geht es um das Versilbern des Eigentums, weil wir einen dramatischen Rückgang natürlich in der gleichen Zeit unserer Landwirtschaft erleben. Und wir haben nicht mehr eine Generation, die das Land bewirtschaftet, sondern die das Land geerbt hat. Und die weiß, wenn sie es verkauft für Bauplatz, dann bekommt sie eine Wertsteigerung von 1 zu 30 oder in der Münchner Region zu 500 und dann reicht 1 Hektar und du brauchst den Rest des Lebens nicht mehr arbeiten. Meine Damen und Herren, dahinter stecken also zentrale Spekulationsgründe, die nichts mit Wohnungsnotbekämpfung zu tun haben, sondern sehr viel mit Versilbern des Eigentums ohne Rücksicht auf die Allgemeinheit und das wird in unserer Gesellschaft durchgewunken. Ich halte das für einen Tiefschlag für alle Bemühungen, die wir gemeinsam haben, nämlich das Landverbrauchsziel auf 30 Hektar pro Tag, und das ist schon viel genug, zu reduzieren. Wir reduzieren es nicht, sondern wir maximieren es. Meine Damen und Herren, das sind nur einige wenige Beispiele, die jetzt auf nationaler Ebene in der letzten Zeit gelaufen sind, die einen schier verzweifeln lassen. Und wenn man dann den Blick noch über unsere Grenzen hinausrichtet, was auf europäischer Ebene läuft, wo wir eine Kommission haben und einen Kommissionspräsidenten, dessen erstes Anliegen es scheint offensichtlich, die EU in ihrer Glaubwürdigkeit auch als Umweltunion zu zerstören, dann graust einem tatsächlich vor der Zukunft. Denn wir kämpfen um Natura 2000-Richtlinie. Aber wir werden in der nächsten Zeit auch zu kämpfen haben um die Wasserrahmenrichtlinie. Denn die soll nicht nur zeitlich verlängert, sondern da droht auch noch, sie soll geschlachtet werden, weil sie natürlich politisch wehtut. Wir kämpfen gegen eine Kommission, welche keine Bedenken hat, agrogentechnisch veränderte Pflanzen zuzulassen, welche keinen Anlass findet, ihre eigenen Prüfinstanzen kritisch zu hinterfragen, die eine sehr fruchtbare Symbiose, auch ökonomische Symbiose mit Monsanto, Bayer und Co. eingegangen sind. Wir kämpfen gegen eine Kommission, welche überhaupt sich nicht bemüht, europäische Demokratieinitiativen zu unterstützen, sondern sie auszuhungern und welche kapituliert vor den Kräften des Finanzmarktes und des internationalen Handels. Siehe TTIP. Und während wir gegen TTIP und CETA streiten, wird bereits seit Jahren geheim verhandelt mit Japan. 19 Verhandlungsrunden haben stattgefunden, ohne dass auch nur ansatzweise Parlament, geschweige denn Öffentlichkeit, informiert wäre, wo man uns gesagt hat, jawohl, wir haben gelernt, aus TTIP, wir werden in Zukunft für völlige Transparenz sorgen. Es wird immer nur dann für Transparenz gesorgt, wenn man es nicht mehr verheimlichen darf, meine Damen und Herren. Und dann haben wir, um das fast voll zu machen, noch in Amerika einen Präsidenten, der nicht nur als Twitter-Präsident in die Geschichte eingehen wird, sondern als Vertreter des neoliberalen Kapitalismus schlimmster Art, der letztendlich dabei ist, mit die Welt zu zerstören, wenn er nicht gehindert wird durch Gerichte, wenn er nicht durch demokratische Prozesse im eigenen Land oder weltweit an seinem Handeln gehindert wird. Meine Damen und Herren, was wir in den USA erleben, aber vielleicht muss man darüber sogar dankbar sein, es ist das Transparenzmachen, wie der Kapitalismus letztendlich durchregiert, wie dafür gesorgt wird, dass von der Umweltbehörde angefangen bis zu den Ministerien lupenrein nur noch die Vertreter da sind, die alles leugnen, was die Wissenschaft seit Jahrzehnten bestätigt hat, um ihre kurzfristigen ökonomischen Interessen durchzusetzen. Und in dieser Zeit brauchen wir mehr denn je nicht ein geschwächtes, sondern ein starkes Europa, welches sich tatsächlich auf die Wertegemeinschaft Europas besinnt, nämlich dass Geld wichtig ist, aber nicht alles, dass es um die Grundwerte geht von Freiheit und Demokratie und letztendlich auch um Solidarität mit den heutigen und erst recht mit den kommenden Generationen. Nun, meine Damen und Herren, was lässt uns in dieser Situation hoffen? Was gibt uns die Kraft, weiterzumachen, vor Ort sich einzusetzen für Natur und Umwelt, junge Menschen zu begeistern, wochenlang zu tagen, während draußen die Sonne scheint, hier in solchen Räumen oder wenn es mal Gott sei Dank etwas regnet. Nun, meine Damen und Herren, was gibt uns die Kraft? Ich glaube, die Kraft gibt auch einen Blick zurück. Nämlich, wenn wir uns daran erinnern, woher wir kommen und was wir in diesen Jahrzehnten bewegt haben. Nämlich, dass wir es geschafft haben, aus einem unbekannten Bereich unserer Gesellschaft, aus der Umweltpolitik, Das erste Umweltprogramm einer Bundesregierung ist ja 1969 erst konzipiert worden, Entscheidendes voranzubringen mit zentralen Gesetzen zum Schutz der Natur, dass wir es geschafft haben, dass die Weltgemeinschaft letztendlich sich geeinigt hat, was heute unter weltweiter nachhaltiger Entwicklung zu verstehen ist, dass klar ist, ohne Bekämpfung von Hunger, ohne Bekämpfung der Armut hat die nachhaltige Entwicklung keine Perspektive. Dass es klar ist, dass wir die ökologische und die soziale Seite zusammenführen müssen und dass es nicht nur um die soziale Gerechtigkeit geht, sondern auch um die ökologische Gerechtigkeit und dass die sich gegenseitig bedingen, denn weltweit, genauso wie auch im eigenen Lande, sind die einkommensschwachen Bevölkerungsschichten die ersten Opfer und die schlimmsten Opfer der Umweltzerstörung. Denn sie können nicht abhauen. Sie sind im Regelfall daran gebunden, wo sie leben, wo sie ihr Häuschen haben, weil sie ansonsten keine andere Existenzgrundlage besitzen, wo sie ihren Boden besitzen. Sie können sich nicht in den Flieger setzen, so wie dass die Spitze von Neuherberg nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gemacht hat, um ihre Familien in Sicherheit zu bringen, wo man auch der bayerischen Bevölkerung gesagt hat, jawohl, es gibt überhaupt keine Reaktorkatastrophe, die ist 2000 Kilometer von uns entfernt, wir werden davon nichts merken. Und außerdem war es ein russischer Schrottreaktor und um den ist was möglicherweise nicht schade gewesen. Meine Damen und Herren, wo man noch akzeptiert hat, dass Frauen und Kinder in München auf der Straße gespielt haben und ihnen nicht zu sagen, wie lebensgefährlich das damals 1986 war, da haben die Spitzen von Neuherberg, also der zentralen Einrichtung, die sich mit Radioaktivität beschäftigt hat, schon längst Erkenntnisse gehabt und ihre Familien in Flieger gesteckt, um sie nach Südafrika zu bringen. Und so geht das, das ist ja nur ein Beispiel von vielen, dass natürlich diejenigen, die ökonomische Ressourcen haben und auch entsprechend irgendwo schon noch ein Fleckchen finden werden, wo sie nicht absaufen, wo sie nicht austrocknen. Aber der große Rest hat das nicht. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist das letztendlich ganz entscheidend, dass die UNO gesagt hat, jawohl, wir müssen diese Themen ernst nehmen. Und es ist auch ein gemeinsamer Erfolg, dass im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung dies grundsätzlich auch aufgenommen worden ist, auch wenn natürlich lange nicht so stark, wie das notwendig wäre und von der Sache her geboten. Aber wir kämpfen heute nicht mehr um die Ziele. Die Ziele sind identisch mit dem, was die Weltgemeinschaft beschlossen hat, sei es Paris, sei es die Nachhaltigkeitsziele. Wir kämpfen um die Realisierung dieser Ziele. Es ist natürlich einfacher zu beschließen, als entsprechendes umzusetzen, denn dann kommen die Lobbygruppen. Und was gibt uns so Mut? Nun, es gibt uns Mut, dass wir heute in dem, was wir wollen, uns auf eine breite Bevölkerungsmehrheit stützen können. Dass die große Mehrheit der Bevölkerung erkannt hat, jawohl, die Ziele, die wir vertreten, das sind die zentralen Überlebensziele unserer Gesellschaft. Es gibt uns Mut, dass wir auch sichtbare Fortschritte erreicht haben. Stichwort, dass wir überall dort, wo wir gemeinsam Kampf gegen das Waldsterben für bessere Luft gekämpft haben, ja auch erfolgreich waren. Dass wir die Schwefelbelastung massiv reduziert haben auf ein Zehntel des früheren und dass die Wälder sich sichtbar, vor allem die Weißtanne, sich erholt hat. Und was gibt uns auch Mut, gerade in Deutschland, dass wir durchgehalten haben, in der Anti-Atom-Bewegung und dass wir damals 2009 war es, Uwe Hicksch, Michael Müller, dass wir gemeinsam auf die Straße gegangen sind, um sichtbar gegen den Laufzeitverlängerungsbeschluss, der 2009 diskutiert wurde, 2010, ein Jahr vor Fukushima beschlossen wurde, Laufzeitverlängerung der AKW sichtbar demonstriert haben und dass es uns gelungen ist, die größte Anti-Atom-Bewegung innerhalb von einem Jahre auf die Füße zu stellen und dass das keine Veteranenbewegung war, sondern dass das eine Bewegung der jungen Menschen war. Und das hat uns Mut gegeben, die damals sichtbar auf die Straße gegangen sind. Und ähnlich ja auch der Kampf gegen TTIP mit 250.000 Menschen in Berlin. Wer hätte das jemals gedacht, was wir dort gemeinsam auf die Füße gebracht haben. Und von daher gibt es keinen Anlass zur Resignation. Denn wenn man überlegt, warum und wann wir erfolgreich waren, dann wissen wir waren dann erfolgreich, wenn wir gemeinsam zusammengearbeitet haben, wenn wir Verbandsgrenzen überschritten haben, wenn es uns gelungen ist, breite Bündnisse auf die Füße zu stellen, wenn es uns gelungen ist, tatsächlich die ökologische mit der sozialen Bewegung und inzwischen auch mit der Kulturbewegung in unserem Lande zu verknüpfen. Denn wir werden Nachhaltigkeitsziele ohne die kulturelle Dimension nicht schaffen. Ich glaube, das war damals völlig zu Recht, hat es Klaus Töpfer erst vor kurzem festgestellt, ein Fehler bei Rio, dass man eben ökologisch und sozial als die zentralen Leitplanken mit definiert hat, aber eben nicht die kulturelle Dimension erkannt hat. Wir brauchen die kulturelle Dimension. Und wenn wir das geschafft haben, wenn wir also entsprechend gemeinsam agiert haben, dann ist es auch möglich, politischen Druck zu erzeugen. Und darum möchte ich heute bitten. Wir brauchen wieder die gemeinsamen Aktivitäten. Und da ist es auch für uns verbandsintern und als Natur- und Umweltschutzverbände ganz wichtig, dass die Naturfreunde hier zur Spitze der gesamten Ökologie- und Sozialbewegung in Deutschland zählen. Und dass ihr mit Michael Müller und Kai Niebert zentrale Leute und Persönlichkeiten habt und dass wir mit Kai Niebert einen DNR-Präsidenten haben, der tatsächlich wieder den DNR zusammenführt und der damit auch der sichtbare Repräsentant des deutschen Naturschutzes ist, auf Augenhöhe mit dem DGB, mit den Kirchenspitzen und der damit auch unsere Positionen entsprechend einbringt. Herzlichen Dank auch dir, lieber Kai. Und was gibt uns inhaltlichen Mut? Inhaltlichen Mut ist, glaube ich, gerade die Chance der zentralen Verunsicherung. Dass Rechtspopulisten, ich sage eher Rechtsfaschisten, im verschiedensten Gewande wieder sichtbar auf die Straße gehen, und dass sie klar Rollback fordern. Dass sie nicht nur den Klimawandel leugnen, sondern ihn aktiv bekämpfen. Dass sie aber noch wesentlich mehr bekämpfen, nämlich auch die Grundlagen unserer Demokratie. Beginnend von öffentlich-rechtlichen Medien, die ihnen dann als Dank dafür umso mehr Sendeplatz einräumen, im Gegensatz zu unseren Positionen. Die letztendlich keine Scheu haben, klar zu positionieren, ihre antidemokratischen Positionen. Die Tatsache also der wachsenden Herausforderungen weltweit wie national ist, glaube ich, die zentrale Chance, gerade auch für die Ökologie- und Sozialbewegung in Deutschland und weltweit, indem wir eben klar machen, unser Anliegen ist kein Feiertags- oder Sonntagsanliegen, es muss das Grundanliegen für die gesamte Gesellschaft werden. Und wir brauchen eine Wirtschaft, welche den Menschen dient, und welche nicht kurzfristigen Kapitalinteressen weltweit sich verpflichtet fühlt. Das heißt, wir brauchen entsprechende Rahmengesetzgebung. Wir brauchen Rahmensetzung durch Staaten oder Staatengemeinschaften, ökologische und soziale, damit wir nicht letztendlich zum Opfer von entsprechenden egoistischen Kurzzeitinteressen werden. Das heißt, wir erleben im Moment eine neue Debatte über die Rolle von Staaten. Sind Staaten dazu da, der Wirtschaft ihre entsprechenden Profite zu vergrößern, im Zeichen von Arbeitsplatzbeschaffung und so weiter? Oder müssen Staaten wieder Gemeinwohlgaranten werden, die Hüter der Öffentlichkeit? Und sie haben mehr Aufgaben als Polizei und Militär, und darauf sollen sie ja letztendlich reduziert werden. Brauchen wir eine Bildung für alle oder nur für diejenigen, die es sich leisten können? Brauchen wir letztendlich gute Lebensverhältnisse für alle? Brauchen wir gesunde Lebensmittel für alle? Und dürfen und sind die kein Luxusgut für einige wenige? Und so könnten Sie das durchdefinieren. Ich glaube, da bricht inzwischen etwas auf, dass wir endlich nach 30 Jahren Neoliberalismus bereit sein müssen, Regeln zu setzen, den Kapitalismus einzugrenzen, meine Damen und Herren, bevor er uns selbst auffrisst. Wir brauchen also damit eine Grundsatzdiskussion über unseren Staat, über die Europäische Union. Ich halte auch das für eine Chance für die Renaissance Europas als Friedens- und tatsächlich Werteunion, und zwar im positiven Sinne, ohne Ausgrenzung, ohne Überheblichkeit, aber dass wir letztendlich erkannt haben, jawohl, wir sind bereit, aus der Geschichte des Kolonialismus, der Unterwerfung zu lernen. Wir sind bereit, letztendlich Konsequenzen zu ziehen, auch im fairen Umgang mit anderen, Stichwort fairer Handel, also damit als Leitprinzip und nicht freier Handel. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass nicht Trump diesen Begriff fairer Handel besetzt, um ihn völlig anders zu deuten, nämlich America first. Das hat mit fairem Handel nichts zu tun. Aber es hat sehr viel mit fairem Handel zu tun, wenn wir uns schützen vor Konzerninteressen, wenn wir uns schützen davor, dass Gemeinwohlinteressen, Vorsorgeprinzipien, die wir mühsam genug durchgesetzt haben, nicht auf dem Altar der Ökonomie geopfert werden. Meine Damen und Herren, wir haben also durchaus gewaltige Herausforderungen, aber wir haben Hoffnung, nicht nur, weil wir von immer mehr Menschen unterstützt werden, sondern weil auch das, was wir als Alternativen vorschlagen, von immer mehr Menschen als richtig erkannt wird. Wer hätte gedacht, dass die erneuerbaren Energien in Deutschland im Bereich Strom diesen Siegeszug antreten, von weniger als 1% noch Anfang 2000 auf über 30%, und dass davon fast 90% letztendlich von dezentralen Strukturen organisiert sind. Stichwort Bürgerenergie. Das zeigt nur die Kraft von unten. Und was unsere Aufgabe ist, gemeinsam politisch dafür zu sorgen, dass diese Kraft von unten möglich ist und dass sie nicht kaputt gemacht wird, indem man sie letztendlich an die Leine nimmt, so wie wir das mit den Novellen zum EEG erlebt haben, wo die Bürgerenergie massiv ausgegrenzt wird, wo dieses zarte Pflänzlein der Genossenschaften mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist. Was heißt das für uns? Anknüpfend an das, was Michael Müller seit Jahrzehnten bei unendlich vielen Veranstaltungen immer eingebracht hat, es geht nicht nur um die Frage der richtigen Positionen, es geht knallhart um die Frage, wer hat die Macht, dies auch durchzusetzen. Es geht um Machtfragen. Und da müssen wir wissen, dass natürlich gegen uns die Kapitalinteressen stehen. Sichtbar durch das, was in den USA abläuft, aber nicht für anders, auch bei uns, nur wesentlich verdeckter, subtiler. Was haben wir für eine Chance, dagegen etwas zu bewirken? Ich glaube, indem wir uns gemeinsam einsetzen, als erstes in Deutschland und dann in Europa, wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Demokratie. Wir brauchen auch mehr Elemente direkter Demokratie. Die Verfassungen müssen verändert werden, sodass tatsächlich Bürger auch in die Lage versetzt werden, selbst zu entscheiden über die Zukunft ihrer Lebensräume. Viele Menschen haben ja davor Angst, weil sie sagen, ja, wenn es um Umgehungsstraßen geht, dann werden die meisten Menschen dafür sein. Und siehe da, wir haben doch da im Allgäu diese Scheinabstimmung in zwei Dörfern gemacht, ne? Und die sind dann zu 80% alle für die Erschließung des Riedberger Horns gewesen. Nein, wir brauchen nicht scheindemokratische Prozesse, sondern echte demokratische Partizipationsprozesse, so wie wir das hier in Bayern als Geschenk unserer Geschichte seit über 70 Jahren jetzt in der bayerischen Verfassung haben. Diese Elemente mehr Demokratie, das sind die Erfolge, die heute die Staatsregierung als ihre Leistung vor sich herträgt. Das war aber nicht die CSU-Staatsregierung, die das in Bayern durchgesetzt hat. Das war die direkte Demokratie, die das durchgesetzt hat, von der Abschaffung der Konfessionsschule über die Rundfunkfreiheit bis hin zu bürgerdemokratischen Elementen im Bereich der Kommunen, entsprechende Elemente, um damit auch direkte kommunalpolitische Entscheidungen positiv beeinflussen zu können. Und alle Erfolge, die wir in Bayern letztendlich erzielt haben, von der Verhinderung von Einkaufszentren auf der grünen Wiese, Verhinderung von Ortsumfahrungen in der letzten Zeit bis zur Haltung dezentraler Trinkwassergewinnungsanlagen, gehen ausschließlich auf diese Elemente direkter Demokratie zurück. Das heißt, wir haben beste Erfahrungen auch im Übrigen über die Befriedungsfolgen solcher direkter Bürgerbeteiligungsprozesse, die wirkungsvoll sind. Deswegen dieses Plädoyer nicht für Demokratieabbau, sondern für mehr Demokratie. Und das heißt mehr Diskussion, mehr auch strittige Diskussion, aber Diskussion auf Daten und Fakten und nicht auf Unterstellungen und Vermutungen. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es kein Anlass zur Resignation, wenn wir tatsächlich gemeinsam zusammenstehen, wenn wir für diese direkte Demokratie kämpfen, wenn wir auch uns bewusst werden, dass wir auch als Einzelne etwas bewegen können, dass wir uns nicht entmutigen lassen durch diese gewaltigen Herausforderungen, wenn wir uns freuen über gerettete Lebensräume, wenn wir uns freuen an der Natur, wenn wir uns freuen an dem, was wir gemeinsam erreicht haben, damit wir diese gewaltigen Herausforderungen leisten. Denn der erste Prozess, den diejenigen, die zerstören wollen, machen, ist, die Betroffenen mutlos zu machen. Zu sagen, es ist schon längst entschieden, ihr habt doch keine Chance, national und international. Nein, es ist noch lange nichts entschieden. Solange wir kämpfen können, müssen wir kämpfen, um unseren Kindern und Enkeln noch eine einigermaßen akzeptable Zukunft zu ermöglichen. Wir kämpfen gerade als ältere Menschen nicht mehr für uns, wir kämpfen für die kommenden Generationen, für eine Solidarität, letztendlich mit denjenigen, die nach uns kommen und denen wir nicht einen ausgebeuteten, ausgeplünderten Planeten hinterlassen dürfen. Und das heißt, wir kämpfen um Werte, wir kämpfen um das, was uns zusammenhält. Und deswegen habe ich auch Optimismus, dass wir diese gewaltige Herausforderung schaffen. Wir haben schon genügend gemeinsam überstanden. Wir werden auch einen Trump und Konsorten überstehen. Ich danke Ihnen.